SRF 3.
Der einflussreiche US-Politiker John McCain ist gestorben.
I have had the best life that anyone I've ever known has ever had.
Ich hatte das beste aller Leben, sagte der 81-Jährige, der im Vietnamkrieg gefoltert worden war. Was tun und verdienen eigentlich Verwaltungsräte bei uns in der Schweiz? Eine neue Studie liefert Antworten. Und können Velos die Verkehrsprobleme in den Städten lösen? Jein, sagt ein Experte. Info 3 mit Damian Rast. Zuerst aber gleich zu Ursula Vogler. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Michelle Dollu ist wieder in Deutschland. Zusammen mit ihrem 4-jährigen Sohn landete sie in Stuttgart. Es gehe ihr gesundheitlich gut, sagte sie vor den Medien. Sie sei zwar wieder in Deutschland, aber hunderte Journalisten, Oppositionelle sowie Anwälte und Studenten seien immer noch nicht frei. Dollu saß über 7 Monate in der Türkei in Untersuchungshaft. Die Regierung wirft ihr Unterstützung von Terror vor, die Anklage bleibt bestehen. Auch ihr Ehemann ist angeklagt, er musste in der Türkei bleiben. Kolumbien hat über 36 Millionen Menschen aufgerufen, an einer Befragung teilzunehmen im Kampf gegen Korruption. Insgesamt legte die Regierung 7 Vorschläge vor. Ziel der Befragung ist es, eine Grundlage zu schaffen für härtere Gesetze gegen Korruption. Es muss allerdings 1/3 der Wahlberechtigten zur Urne gehen, sonst ist das Ergebnis nicht bindend. Die Wählerinnen und Wähler sollen zum Beispiel entscheiden, ob Abgeordnete weniger Lohn erhalten sollen und ob sie etwa ihren Lohn offenlegen müssen. In Zimbabwe ist Emmerson Mnangagwa als Präsident vereidigt worden, knapp 1 Monat nach der umstrittenen Präsidentenwahl. Vor tausenden Anhängern und zahlreichen afrikanischen Staatschefs legte der 75-Jährige seinen Amtseid ab, im Stadion in der Hauptstadt Harare. Das oberste Gericht Zimbabwes erklärte seine Wahl am Freitag für gültig. Die Opposition wollte die Wahl annullieren lassen, wegen Unregelmäßigkeiten und Manipulationen. Mnangagwa war unter dem langjährigen Herrscher Robert Mugabe Vizepräsident. Er übernahm die Amtsgeschäfte bereits im November nach dessen Absetzung. Nach dem Großbrand in der Stadt Zürich hat die Stadtpolizei alle Verkehrsbeschränkungen aufgehoben, wie sie mitteilt. Auch die Unterführung vom Landesmuseum Richtung Rudolf-Brun-Brücke ist wieder in beiden Richtungen frei. Die Statiker haben das teilweise abgebrannte Gebäude untersucht und freigegeben. In der Nacht auf gestern war in einem Geschäftsgebäude neben dem Hauptbahnhof Zürich ein Brand ausgebrochen. Ein Polizist wurde verletzt, die Brandursache wird untersucht. Der deutsche Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel hat den großen Preis von Belgien gewonnen. Der Ferrari-Fahrer Vettel siegte vor dem WM-führenden Lewis Hamilton auf Mercedes. Sauber-Fahrer Marcus Ericsson wurde 10. Er gewann damit einen Punkt. Teamkollege Charles Leclerc schied in der ersten Runde aus. Der Schweizer Mountainbiker Nino Schurter hat am Weltcup-Finale in Frankreich seinen 30. Weltcup-Sieg gefeiert. Der Bündner gewann auch den Gesamtweltcup. Bei den Frauen gewann die St. Gallerin Yolanda Neff. Sie sicherte sich damit ebenfalls den Gesamtweltcup. Das Wetter. Heute bleibt es trocken am Abend. Morgen ist es im Westen und in den Alpen oft sonnig. Sonst ziehen teils dichtere Wolkenfälle vorüber bei maximal 24 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei höchstens 26 Grad.
Info 3 Abend.
In den USA war er für viele ein Kriegsheld. Er galt als eigensinnig und als politische Persönlichkeit. Senator John McCain. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben an den Folgen eines Hirntumors. Bis zuletzt war er in der US-Politik präsent und richtungsweisend. Eine seiner letzten Botschaften an die amerikanische Bevölkerung lautete:
I want to urge Americans for as long as I can to remember that this shared devotion to human rights is our truest heritage.
Die gemeinsame Hingabe gelte den Menschenrechten, so McCain, der sich während des Vietnamkriegs 5 Jahre in Gefangenschaft befand und gefoltert worden war. In den USA haben viele mit Trauer auf den Tod von McCain reagiert. Sowohl republikanische als auch demokratische Politiker hoben seine Verdienste für das Land hervor. Sein Horizont hörte aber nicht an den Grenzen der USA auf, wie unser ehemaliger Korrespondent Beat Soltermann sagt. Er hat John McCain als Journalist erlebt. Hier sind seine Gedanken zum Tod des Politikers.
In meinen fast 6 Jahren als USA-Korrespondent ist mir John McCain einige Male über den Weg gelaufen. In den Räumlichkeiten des US-Kongresses zum Beispiel oder an Veranstaltungen der zahlreichen Denkfabriken in Washington, D.C. Anders als andere Senatoren mied er die Journalisten nicht. Er steuerte schon fast auf uns zu. McCain äußerte sich gern und pointiert zur Tagespolitik, manchmal bissig, oft mit einer Prise Selbstironie. McCain fühlte sich wohl in seiner Haut als Politiker, hatte nichts gegen kritische Fragen. Anders als andere Senatoren konzentrierte er sich nicht nur auf die Medienleute aus den USA, auf die Kolleginnen und Kollegen von CNN oder von der New York Times. Geduldig sprach er auch mit Journalisten, die einen fremdländischen Akzent hatten und für ausländische Medien berichteten, für Radio SRF zum Beispiel. Für den weitgereisten McCain war nicht Washington die Bühne, sondern die Welt. Und seine Botschaft sollte auch auf der ganzen Welt gehört werden. Er bekämpfte den Einsatz von Folter bei Verhören durch die Bush-Regierung nach 9/11. Er setzte sich für den US-Truppenausbau in Irak ein. Er warnte vor Putins Russland. Er wollte das US-Einwanderungsrecht modernisieren, die Demokraten und Republikaner zu mehr Zusammenarbeit motivieren. Und ja, er war auch gegen die Steuertricks der Schweizer Banken. McCains offener Umgang mit den Medien hatte aber nicht nur damit zu tun, dass er sich so erhoffte, seine Botschaft einfacher zu platzieren. Er erkannte auf seinen Auslandreisen auch, was es heisst, wenn Medien nicht frei berichten dürfen. Er hielt die Medienfreiheit hoch, nicht nur mit hehren Worten, sondern hands-on, typisch John McCain.
Info 3 Abend.
120'000 Aktiengesellschaften gibt es in der Schweiz ungefähr. Und jede hat mindestens einen Verwaltungsrat oder eine Verwaltungsrätin. Doch was machen diese obersten Verantwortlichen einer AG genau und wie viel verdienen sie? Das weiß man oft nicht so genau, denn ins Scheinwerferlicht geraten die Damen und Herren in der Regel erst dann, wenn bei dem Unternehmen etwas schief läuft, wie etwa jüngst bei der Postauto AG oder der Raiffeisenbank. Läuft aber alles gut, erfährt man nichts. Eine neue Studie will nun etwas mehr Licht ins Dunkel bringen und hat die Tätigkeit der Verwaltungsräte genauer untersucht. Wirtschaftsredaktor Matthias Heim berichtet.
Die Aufgabe von Verwaltungsräten ist klar definiert.
Man übernimmt eine Aufgabe und man hat dafür zu sorgen, dass es der Unternehmung gut geht. Und das ist eigentlich das einzige Ziel der Tätigkeit des Verwaltungsrates.
Sagt Christoph Lengwiler, Mitautor der Studie, Professor für Finanzdienstleistungen an der Hochschule Luzern und Vizepräsident von Swiss VR, einer Vereinigung von Verwaltungsratsmitgliedern. Dieses Ziel zu erreichen sei anspruchsvoller geworden, wie die Rückmeldung von über 300 Verwaltungsratsmitgliedern zeige.
Da sind sich die meisten Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte einig. Sie denken, der Aufwand ist tatsächlich gestiegen. Es ist auch viel mehr Formalisierung vorhanden. Es hat eine Professionalisierung stattgefunden.
Konkret setzt sich die Mehrheit der Verwaltungsräte zwischen 6 und 20 Tagen pro Jahr für ihre Firma ein. Gerade in einem Krisenfall kann der Aufwand für Verwaltungsräte allerdings rasch grösser werden. Das zeigt sich aktuell bei der Post und Raiffeisen. Pascal Gantenbein, Verwaltungsratspräsident bei Raiffeisen, sagte diesen Frühling in der SRF-Sendung «Echo».
Wir hatten letztes Jahr insbesondere einen über 100%igen Anstieg unserer Sitzungen. Wir haben sehr viel Arbeit gehabt, also Aufwand hat es nicht gemangelt.
Und unter anderem mit diesem Mehraufwand hat der Raiffeisen-Verwaltungsrat ja dann auch eine höhere Entschädigung gerechtfertigt und damit prompt Diskussionen ausgelöst. So wie regelmäßig auch die Saläre von mehreren 100'000 Franken für Verwaltungsräte von Grossfirmen. Für die allermeisten Räte sieht die Realität allerdings anders aus. So erhält die Hälfte der befragten Verwaltungsräte zwischen 0 und 25'000 Franken pro Jahr. Die meisten empfänden diese Entschädigung als angemessen, ergänzt Michael Gramp, Chefökonom bei Deloitte. Das Beratungsunternehmen hat ebenfalls an dieser Studie mitgearbeitet.
Hier zeigt sich doch ein ziemlich einheitliches Bild, dass über 90% der Meinung sind, dass die Entschädigungen innerhalb ihres Verwaltungsrats gerecht sind und auch gerecht verteilt sind.
Auch für die Verantwortung, die sie übernehmen im Amt. Denn dieses ist durchaus mit Risiken verbunden. Auch das zeigen die beiden Fälle Post und Raiffeisen. Christoph Lengwiler, Professor an der Hochschule Luzern.
Es besteht die Gefahr, dass die ganzen Fehler oder vermeintlichen Fehler des Verwaltungsrates in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das sieht man natürlich gerade aktuell in einigen Fällen. Und dann ist natürlich für das Verwaltungsratsmitglied selbst dann natürlich auch ein gewisses Risiko vorhanden. Gefahr von Reputationsschäden für die Person selber, beispielsweise in ihrem Hauptjob oder bei anderen Verwaltungsratsmandaten, wo sie dann quasi wie einen Makel mitbringen.
Das Amt eines Verwaltungsrates sei anspruchsvoller geworden, risikoreicher. Das führe insgesamt auch dazu, dass Verwaltungsräte, die gleich in mehreren Verwaltungsräten sitzen, zu einem Auslaufmodell geworden sind, so die Studienautoren weiter.
Info 3 Abend.
Wenn Schweizer Städte und Agglomerationen attraktivere Velowege für den Alltagsverkehr böten, würden Pendlerinnen und Pendler vermehrt auf das Velo umsteigen. Davon sind Bundesrat und Parlament überzeugt. Deshalb haben sie den Bundesbeschluss Velowege gutgeheißen, der am 23. September zur Abstimmung gelangt. Doch stimmt die Annahme tatsächlich? Inlandredaktorin Christine Wanner hat nachgefragt.
Beispiel Bern. Hier ist der Veloverkehr in den letzten Jahren um über einen Drittel gewachsen. Für den Verkehrsspezialisten Timo Ohnmacht von der Hochschule Luzern ein Paradebeispiel.
Bern bestätigt eigentlich diesen Aufwärtstrend von Velofahrenden in Städten in der Schweiz. Und man weiß, dass zusammen mit Winterthur und Basel Bern die Stadt ist mit den aktivsten Velofahrenden.
Timo Ohnmacht ist Professor für Verkehrspolitik und erklärt sich die deutliche Zunahme mit der gezielten Veloförderung. Der Blick aber auf Verkehrsdaten der ganzen Schweiz zeigt, in den letzten 20 Jahren sind die Distanzen kaum länger geworden, welche mit dem Velo zurückgelegt werden. Vor allem in den Städten nutzen aber mehr Personen das Velo als Verkehrsmittel. Bundesrat und Parlament sehen großes Potenzial bei den Velos und E-Bikes, die sogenannten Verkehrsspitzen zu brechen. Jeder, jede Fünfte könnte vom Auto oder von den öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Velo umsteigen. Das zeigen Zahlen aus den velofreundlichen Niederlanden. Timo Ohnmacht lässt sich nicht auf eine Prognose ein.
Um die Verkehrsspitzen wirklich zu brechen, benötigt es eine Vielzahl an Maßnahmen. Also gibt es Teleheimarbeit, Mobility Pricing, Veränderung von gesellschaftlichen Zeitregimen und velofördernde Maßnahmen ist ein Teil des Ganzen.
In der Botschaft zum Bundesbeschluss für Velowege, über die im September abgestimmt wird, schreibt der Bundesrat, 80% aller Bus- und Tramfahrten sind unter 5 Kilometer lang, bei den Autofahrten jede zweite. Strecken, die gut mit dem Velo zurückgelegt werden könnten. Für den Verkehrsexperten hinkt das Argument der kurzen Autofahrten.
Man muss aber auch sehen, dass es Wegeketten sind. Man fährt zur Arbeit, danach holt man die Kinder von der Schule ab. Dann geht man noch einkaufen. Das heißt, in der Summe sind diese Wegeketten dann natürlich deutlich länger.
Und somit nur bedingt mit dem Velo zu machen. Und bei Regen oder Schneefall lässt jeder Dritte das Velo im Trockenen. Kurz, unter diesen Vorbehalten ist das Potenzial für Fahrrad und E-Bikes in den Städten da.
Das war Info 3, verantwortlich Andreas Freudig und Damian Rast. Wir wünschen einen guten Sonntagabend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.